Liebe Menschen da draußen, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Orke Müd, dem Format hier in der Welt von Orke Cool, in der ich euch vertraut mache, möchte ich fast sagen, mit neuen, vielversprechenden, spannenden Titeln rund um die Welt der Spiele, rund um der Welt der Spiele. Naja, jedenfalls neue Spiele, die interessant aussehen, hierum geht's. Vorher aber, bevor wir reinsteigen, möchte ich meinen Puls und meine Festplatte mit euch teilen. Tja, mit was fange ich an? Ich würde sagen, die Festplatte als zweites, nämlich in der Kategorie, was habe ich am Wochenende gespielt? Da wartet jetzt gleich eine ganz große Spielempfehlung auf euch, bevor wir zu den neuen Titeln der Woche kommen. Eins davor soll es noch kurz um den Puls gehen. Ist eigentlich alles egal und hat gar nichts hier mit dieser Folge hier zu tun, aber es bewegt mich aktuell. Deswegen nur ganz kurz. Es sind aufregende Zeiten, in denen ich mich bewege. Ich habe vor einer Woche eine große Umfrage veröffentlicht für alle Supporterinnen und Supporter von Orke Cool, in der ich ein bisschen abgefragt habe, wie diese Menschen zu den Formaten stehen, die ich ihnen jede Woche garniere, vorstelle und präsentiere mit Herz, Leidenschaft und journalistischer Gründlichkeit. Und das hat zur Folge, dass ich jetzt gerade quasi täglich, stündlich, minütlich Feedback bekomme in diesem Dokument. Die Rücklaufquote, wie es so schön heißt, ist überdurchschnittlich. Das ist was ganz Großartiges zum einen, weil ich all diesen Menschen danke, die bisher jetzt schon an dieser Umfrage teilgenommen haben und mir eine ganze Menge Feedback und Verbesserungsvorschläge und auch liebe Worte geschrieben haben. Gleichzeitig aber ist es doch auch stressig mit anzusehen, wie minütlich, stündlich, täglich neue Meinungen über meine Arbeit mich erreichen und dieser Feedbackbogen gar nicht mehr aufhört zu wachsen. Es ist sehr aufregend. Ich finde das krass. Es ist einer der Momente, in dem einmal wieder vor Augen geführt wird, wie viele echte Menschen tatsächlich den eigenen Podcast hören und wie viele dieser echten Menschen auch tatsächlich wirklich tiefgehende Gedanken zu meiner Arbeit und zu meinem Programm haben, das mal mündet in Lob, mal mündet in konkreten Vorschlägen für die Zukunft. Das ist alles ganz schön krass. Ich bin mitten in der Auswertung momentan. Die Umfrage läuft aber auch noch einige Zeit. Anfang August werde ich euch dann berichten, was diese Umfrage so ergeben hat. Auch an euch, liebe Menschen da draußen, die nicht Orke Cool supporten bisher, ist diese Umfrage dann gerichtet. Ich werde das mit euch allen da draußen teilen. Und kann an der Stelle auch schon verraten, während ich mir diese Umfrage ansehe und sie auswerte, finde ich in den Ergebnissen Bestätigungen für eine Idee, die ich schon seit Wochen mit mir herumtrage und die ich bereits schwer konzentriert verfolge, sie umzusetzen, dass das tatsächlich eine gute Idee ist. Ich sehe Hinweise, die mich bekräftigen, weiter in die Richtung zu gehen, die ich einschlagen möchte mit Orke Cool in Zukunft. Auch hierzu wird es Anfang August ein Update geben, einen Podcast, in dem ich von diesen Plänen erzähle und was ich mir da für euch und für Orke Cool überlegt habe. Es wird alles ganz aufregend. Es wird ein neuer Level, den dieser Podcast erreicht, ein Level, über den ich mich jetzt schon sehr freue, weil er mir auf vielerlei Ebene entgegenkommt. Naja, wir werden drüber sprechen, Freunde. Anfang August, freut euch drauf, da warten tolle Nachrichten auf euch. Jetzt aber erstmal geht es toll weiter, nämlich wie schon angekündigt mit meiner Festplattenempfehlung vom Wochenende. Was habe ich gespielt? Ich möchte es euch verraten. Es war ein wunderschöner Moment, als ich mich unlängst durch einen der zahllosen neuen Steam-Sales geklickt habe. Das ist ja immer eine schöne Gelegenheit, nicht nur Spiele einzukaufen, sondern auch neue Spiele zu entdecken. Der Algorithmus ist da zumindest bei mir immer sehr fleißig, frische Titel vorzuschlagen, die ich entweder schon längst vergessen hatte, dass die mich mal interessiert haben und mir nie gekauft habe oder von denen ich tatsächlich noch nie gehört habe. Und so ist es auch bei diesem Spiel, dass ich zu diesem Anlass für mich entdecken durfte und ganz schnell und doll ins Herz geschlossen habe. Und zwar meine ich Sea Salt, ein Spiel von 2019, das von einem Entwicklerstudio stammt. Ich beginne mal hier, dessen Arbeit mich auch in jüngerer Vergangenheit erreicht und auch bewegt hat, nämlich das Entwicklerstudio heißt YCJY Games, YCJY-Spiele, ein Entwicklerduo aus dem Norden Europas, die vor einiger Zeit, es ist noch nicht so lange her, ein Spiel veröffentlicht haben, das einen kleinen Hype auslöst. Es war kommerziell super erfolgreich. Ich spreche von Keep Driving aus dem Februar 2025. Da spielen wir einen wunderschönen pixelierten Roadtrip Ende der 90er, Anfang der 2000er nach. Es geht darum, ganz nostalgisch durch Landschaften zu fahren und Indie-Musik zu hören, aber auch gleichzeitig Überholmanöver in so echtzeitstrategischen Kämpfen zu starten und zu vollziehen. Wenn das aufregend klingt, möchte ich euch empfehlen, meine Podcast-Ausgabe zu genau diesem Spiel. Damals habe ich nämlich mit Florian Zandt gemeinsam ausführlich dieses Spiel besprochen, zu finden im Steady-Katalog von Okay Cool. Und damit habt ihr einen Grund mehr, diesen wundervollen Podcast zu unterstützen. Jedenfalls, die haben dieses Spiel gemacht und dann hätte ich eigentlich mich auch mal durch deren Portfolio klicken können, habe ich aber nicht getan. Und so stieß ich jetzt quasi zufällig auf ein älteres Spiel der Keep Driving-Macher, und zwar eben Sea Salt. Und worum geht's da? Es ist was ganz anderes. Wir spielen eine böse Gottheit, die betrogen wird von ihrem ehemals getreuen Schergen, und diese Gottheit nimmt sich jetzt vor, alle Monster und schlimme Gestalten dieser Welt zu mobilisieren und auf einen großen Rachefeldzug gegen die Menschheit zu schicken. Und wie sich das nun spielt, das ist ganz phänomenal. Wir gucken aus der Vogelperspektive runter in abermals wunderschön pixelierte Spielwelten und steuern unsere hoffentlich wachsende Horde von Monstern durch Level, um in jedem Level alle Menschen zu fressen, zu vernichten, zu zerfleischen, bevor es in den nächsten Level geht. So, jetzt kommen die Besonderheiten. Die Steuerung ist auf eine Weise indirekt oder zumindest verzögert. Wir geben mit einem Cursor an, wohin sie unsere Monster bewegen sollen, und die versuchen dann auf dem direktesten Weg diesen Ort zu erreichen. Das führt dazu, dass wir in besonders kurvenreichen Leveln überlegen müssen, wie führen wir die Monster denn einfach durch, denn wenn wir den Cursor einfach nur zum Ziel setzen, werden sich die Monster verlaufen, sie werden sich gegen Wände drücken, sie werden nicht zurechtfinden. Wir müssen wirklich überlegen, wie wir sie da durchscheuchen. Das Ganze wird noch schwieriger, weil die Menschen, die wir jagen, sich natürlich auch wehren. Da gibt es Armbrustschützen, da gibt es Schwertkämpfer, da gibt es Flammenwerfer und Lirum Larum. Und die stellen sie uns entgegen und hauen unsere Monster kaputt. Und einige der Monster, dazu gleich mehr, gehen auch sehr schnell kaputt. Und wenn wir keine Monster mehr haben, ist Game Over. Das bedeutet, wir müssen ganz genau überlegen, nicht nur, wie wir durch die Level durch uns bewegen, sondern auch, welche Menschen wir wohin treiben, wo wir sie angreifen, wann wir sie angreifen. All das müssen wir ebenfalls entscheiden mit einem Tastendruck. Denn die Monster greifen erst Menschen in der Umgebung an, wenn wir die entsprechende Feuerfrei-Angriffe-Los-Taste drücken. Eine weitere Möglichkeit, durch diese Level zu navigieren. So, spannend, spannend, spannend. Jetzt wird's noch interessanter. Die Monster, die wir da steuern, sind verteilt und aufgeteilt in unterschiedlichste Monsterklassen. Es gibt kleine Krabbenkreaturen, es gibt spinnenartige Wesen, es gibt Totenbeschwörer, es gibt Monsterschnecken mit ätzendem Schleim. Nach und nach schalten wir da ein ganzes Bestiarium frei und können uns auch immer wieder regelmäßig Monsterverstärkungen in die Truppe reinholen. Das müssen wir auch, weil der Verschleiß ist hoch, sowohl in den Kämpfen als auch in den Leveln verlieren wir immer wieder Monster und müssen dann uns klug überlegen, welches neue Monster jetzt für die aktuelle Situation am besten passt. Manchmal ist es sinnvoll, Fernkämpfer in die Armee zu holen, wie zum Beispiel die Totenbeschwörer. Manchmal ist es sinnvoll, besonders große und tankige Kreaturen zu rekrutieren. Und all das führt uns durch eine ganze Vielzahl von Leveln. Wir schalten dann im Laufe des Spiels auch neue Gottheiten frei, als die wir spielen. Die bringen dann besondere Boni mit rein. Es ist ein ganz großer Spaß. Es ist anspruchsvoll, viel anspruchsvoller, als ich gedacht hätte. Gleichzeitig aber auch immer noch niedrigschwellig genug, dass man das zurückgelehnt im Schreibtischstuhl spielen kann. Das Ding ist nur für den PC erschienen, lässt sich aber zumindest mit dem Controller auch wunderbar spielen und macht mir einen Heidenspaß. Ich habe das für 5 € gekauft, dank des Sales. Kostet regulär 15 €. Und von dem, was ich bisher gesehen habe, kann ich euch sagen, das lohnt sich. Guckt es euch zumindest mal an im Steam Store. Da bekommt ihr schon einen sehr guten Eindruck davon, wie ihr euch dieses Spiel vorstellen müsst. Ich kann nur sagen, ich bin wirklich so froh, das entdeckt zu haben. 2019 ist schon eine ganze Weile her. Da liegt eine Pandemie und vieles weitere dazwischen. Wer weiß, ob ich das jemals entdeckt hätte. Der Steam Sale hat's möglich gemacht. Und ich hoffe, dass ich euch da draußen damit auch was Gutes tue. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die neuen Spiele, die diese Woche erscheinen. Und ich darf beginnen mit einem Genre, dem ich ja persönlich sehr erlegen bin. Und nicht nur das, ich verbinde eine biografische Episode mit diesem Genre. Ich spreche von der Echtzeitstrategie. Einige Leute da draußen wissen es. Ich habe vor langen, langen Jahren, Anfang der 2000er, als ich noch ein Teenager war, ganz aktiv und rege in Echtzeitstrategiespiel Clans gespielt. Ach, was sage ich, gekämpft. Age of Mythology war ein Ding, Schlacht um Mittelerde ebenfalls. Ich mag diese Genre wirklich gerne. Und als dann vor einigen Jahren StarCraft 2 rauskam, dachte ich, das ist jetzt meine Möglichkeit, das ist meine Chance, groß einzusteigen in den E-Sport. Ich habe mir damals StarCraft 2 vor vielen Jahren gekauft in einer Overnight-Lieferung. Da kam tatsächlich noch, ne, das ist wirklich lange her, jemand dann an die Tür, der mir CDs brachte in der Packung. Ich drehe durch, habe mir dann das Spiel installiert und mich bereit gemacht, im Multiplayer möglichst schnell Erfahrung zu sammeln und Skill, bevor all die anderen Profis aufwachen und auch auf die Server kommen. Ich war dann einige Wochen lang da sehr aktiv unterwegs, habe da auch also mit so einem mäßigen Erfolg ganz gut gespielt. Und dann allerdings bin ich in einer stetigen Abfolge an so viele starke Gegner gekommen, dass ich damals frustriert aufgehört habe. Ihr habt da kein Land mehr gesehen. Ich hätte jetzt dann mehr Trainingszeit investieren müssen und die Zeit hatte ich einfach nicht. Hab ja nebenbei auch noch studiert. Das war leider nicht möglich. Aber das Genre verfolge ich natürlich weiterhin hoch interessiert. Ich spiele nach wie vor super gerne Echtzeitstrategiespiele. Dawn of War, das Remaster, habe ich jetzt, oh Gott, 60 Stunden in den letzten Wochen gespielt laut Steam. Ist fast schon peinlich. Naja. Das ist die Vorgeschichte und gleichzeitig der Grund, warum ich so sehr neugierig bin auf dieses Spiel, was ich euch als erstes vorstellen möchte und das am heutigen Montag, dem 20.07. erscheint. Es heißt Zero Space und ist so eine Art alternatives StarCraft 2. Es ist ein Spiel, das uns mit vier Alien-Fraktionen oder Sci-Fi-Fraktionen trifft es eigentlich besser, gegeneinander antreten lässt, vor allem im Multiplayer. Es ist eigentlich genau das, was man von StarCraft auch kennt, also in Echtzeit Ressourcen ernten, Einheiten rekrutieren, möglichst kluge Bildorder verfolgen, den Gegner unter Druck setzen und dann hoffentlich gewinnen. Gehüllt in eine wunderschöne, also wirklich wunderschöne, hochmoderne 3D-Grafik voller Details und wahnsinnig flüssigen Animationen. Die Gameplay-Videos machen Heidenspaß, sich anzugucken. Die Fraktionen folgen so in etwa dem Sci-Fi-Kladderadatsch. Es gibt eher tierische Fraktionen, alienartig, es gibt hochmännlich mechanisierte Fraktionen, aber es hat genug eigene Identität, dass man drüber stolpern kann. Zumal es neben dem Multiplayer auch noch einen hochinteressanten Einzelspielermodus gibt. Es wird eine ganze Kampagne erzählt, die sich dreht um die Helden dieses Spiels. Im Multiplayer sind die Helden besonders starke Einheiten, die auch nochmal einzigartige Fähigkeiten besitzen. In der Kampagne hingegen spielen sie die Hauptrolle einer Geschichte, die sich um diese Helden dreht und ihre Hintergrundgeschichten erzählt. Und das ist ganz spannend. Das Spiel orientiert sich da ganz stark an der Mass Effect-Reihe und will uns konfrontieren mit moralischen Entscheidungen, die wir im Laufe einer solchen Strategiekampagne treffen müssen, mit dramaturgischen Wendungen, mit Story-Plot-Twists und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, das Entwicklerteam hat den Anspruch, mit Zero Space nicht nur ein kompetitives und kompetentes Multiplayer-Spiel anzubieten, sondern auch ein mitreißendes Einzelspieler-Spiel. Ob das klappt, weiß kein Mensch, ich zumindest nicht. Es gab in der Vergangenheit hier und da mal eine Demo, die man spielen konnte, ist an mir vorbeigerauscht. Das Spiel ist auch schon seit über 3 Jahren in Entwicklung, getragen von einem super erfolgreichen Kickstarter-Projekt. Die Zeichen stehen erstmal gut. Liebe Freunde, zumal ich euch eine der wichtigsten Informationen zu diesem Spiel bisher noch vorenthalten habe. Entwickelt wird das Spiel nämlich von einem 5-köpfigen Team aus StarCraft 2 Veteranen. Das sind Leute, die mal als Profis gespielt haben oder immer noch spielen, die StarCraft 2 kommentieren oder kommentiert haben für E-Sport-Events und die sich hervorragend auskennen mit dieser Spielwelt, aber immer auch sich dachten, Mensch, da kann man doch noch Dinge besser machen, da kann man Dinge anders machen und wir machen das jetzt mal. Und ich finde, das ist schon ein super starkes Verkaufsversprechen, zu wissen, hier wird ein Multiplayer-Spiel von Profispielern gemacht, die ja, sollte man meinen, ganz genau wissen, wie Balancing funktioniert, was wichtig ist, worauf man achten muss. Und auch deswegen bin ich und nicht nur ich, sondern viele Menschen da draußen sehr neugierig auf diesen Titel. Heute, wie gesagt, erscheint der Zero Space für den PC, ein neues Echtzeitstrategiespiel, das eigentlich als einzige größte Hürde für seinen Erfolg nur die eine Tatsache vor sich stehen hat, nämlich es gibt halt schon StarCraft 2. Man muss sich so ein bisschen fragen, warum sollte man das jetzt spielen, wenn ja eigentlich die ganze Welt noch StarCraft 2 spielt? Wir werden herausfinden, wie die Zukunft dieses Titels aussieht. Ich finde jedenfalls sehr aufregend, dass dieses Spiel existiert und werde es mir definitiv näher ansehen. Nicht zuletzt wegen dieser vielversprechenden Einzelspielerkampagne. Am morgigen Dienstag, liebe Menschen da draußen, mit gutem Spielegeschmack erscheint ein Titel, der euren Geschmacksknospen gut gefallen könnte. Ich spreche von Scarlet Deer Inn, ein hoch faszinierendes, ich möchte es nennen, Adventure-Abenteuerspiel, das im osteuropäischen Mittelalter spielt, die Geschichte einer jungen Frau erzählt, die eigentlich ein ganz, ich sag mal, beschauliches Leben hat, ne? Frühs hier Hühner ernten, mittags Korbflechten, nachmittags den Nachbarn zum Plausch treffen. Allerdings, so stellt sie heraus, geht in diesem Dorf, in dem sie lebt, etwas Befremdliches vor, ein düsteres Geheimnis wabert umher zwischen den Häusern und Gassen dieser Stadt. Und sie gerät da mitten hinein und muss herausfinden, was ist hier eigentlich los. Und dabei trifft sie nicht nur auf komische Menschengestalten, sondern auch Fabelwesen, die ihr Ungemach treiben. Und all das wiederum ist nicht einfach nur existierend im luftleeren Raum, sondern stützt sich auf den großen Sagenkreis der osteuropäischen Mythenwelt. Und das ist auch wiederum kein Wunder, denn das Entwicklerteam ist ein Entwicklerduo, nämlich ein tschechisches Ehepaar, das ganz großes Interesse und Gefallen gefunden hat am osteuropäischen Mittelalter, der Vergangenheit ihrer Heimat und diesem Kapitel der Geschichte nun mit Scarlet Deer Inn ein Spiel widmen möchte. Wird erscheinen für PC, Xbox und Switch, lässt sich auf eine Weise vielleicht vergleichen mit Pentiment, wenn es da draußen jemand gespielt hat. Zumindest dramaturgisch, auch in Pentiment begab man sich in eine mittelalterliche Dorfwelt, sprach mit den Leuten und stellte irgendwann fest, hoppala, hier ist irgendwie alles ein bisschen komisch und seltsam und vielleicht sogar gruselig und bedrohlich. Vielleicht könnte man auch sagen, Scarlet Deer Inn ist eine Art mittelalter-tschechische Detektivgeschichte. Allerdings nicht mit dem Chronisten-Look eines Pentiments, das ja wirklich einen sehr eigenen Grafikstil hatte. Nein, dieses hier ist handgezeichnet, wunderschön animiert und besticht mit wundervollen Details, wie zum Beispiel handgeflochtenen Dialogboxen. Klingt jetzt komisch, aber für manche Assets im Spiel, für manche Objekte hat das Ehepaar tatsächlich mit Hand echtes Zeug gewoben, gewebt, gestrickt, gemalt und das dann als dieses haptische Element ins Spiel eingebaut. Also mit anderen Worten, ein wirklich wunderschön anzusehendes Spiel mit viel Sinn für Details und dieser schönen kleinen Portion Gruseligkeit, ne, Grusel, wie auch immer man das Substantiv bilden möchte, die über allem liegt. Ich freue mich da riesig drauf. Ein nettes, schönes, komprimiertes, kleines Spiel mit einer ganz sympathischen Entwicklergeschichte und einem ungewöhnlichen Schauplatz, nämlich dem Osteuropa des Mittelalters. Ich freue mich drauf. Nun darf ich euch vertraut machen mit einem Spiel, das bereits vor langer Zeit für den PC erschienen ist, nämlich im Juli 2025 und damals für ein ganz großes Aufsehen gesorgt hat, ein kommerziell super erfolgreiches Spiel eines Indie-Studios namens Hypnohead. Ich spreche von The King is Watching, ein Tower-Defense-Spiel mit einem wunderschönen Pixel-Look, das einen ganz besonderen Kniff für sich entdeckt hat und daraus leitet sich auch der Titel des Spiels ab, eben The King is Watching. Es geht darum, eine Art Fantasy-mittelalterliche Festung zu verteidigen vor regelmäßig heranstürmenden Horden, die natürlich, genretypisch, immer größer und gefährlicher und variantenreicher werden. Und wir müssen die Pausenzeit zwischen den Angriffen nutzen, um in unserer Festung eine möglichst schlagkräftige, große Wirtschaft aufzubauen, die dann rechtzeitig auch neue Truppen rausspucken kann. Und jetzt kommt die Besonderheit. Die Festung selbst hat dutzende Bauplätze, ganz viele Orte, ganz viele Kacheln, auf denen wir Produktions- und Wirtschaftsgebäude nach und nach platzieren und auch erforschen können. Aber nicht alle dieser Gebäude sind tatsächlich immer in Betrieb. Welche Gebäude in Betrieb sind, entscheiden wir durch unseren königlichen Blick. Wir können immer nur eine feste Anzahl von Gebäuden tatsächlich fixieren. Zu Spielbeginn sind das zum Beispiel 4 und es gibt insgesamt 16 Bauplätze, ne? Wie gesagt, zu Spielbeginn zumindest. Das verändert sich dann im Laufe. Und wir müssen also dann entscheiden, wenn wir wissen, welche Horde stürmt als nächstes an, wohin, auf welche unserer wirtschaftlichen Gebäude wollen wir den königlichen Blick legen, damit diese Gebäude tatsächlich auch produzieren. Im Laufe des Spiels wird es dann komplizierter, dann werden es nicht nur mehr Bauplätze, sondern auch ein, ja, wie sage ich mal, veränderter Blick aus dem Viereck, mit dem wir Gebäude aktivieren. aktivieren, wird plötzlich ein L oder eine andere geometrische Form. Manchmal, in manchen der Missionen, können wir auch bestimmen, wie der Blick aussehen soll, welche geometrische Form wir uns wünschen. Und aus diesen Zutaten wächst ein Tower-Defense-Spiel, das auch so eine Art Knobel- und Puzzle-Faktor hat, so zumindest nehme ich es wahr. Ich empfinde es als alles andere als leicht in diesem Spiel, den Blick so zu managen, dass tatsächlich auch die Dinge produziert werden, die wir brauchen, um neue Truppen zu rekrutieren, um dann wiederum die Horden abzulenken. Drumherum gibt's außerdem noch eine Geschichte mit so humorischen Events mitten im Spiel, das nimmt sich nicht allzu ernst, und auch noch Metroidvania-Roguelite-Elemente. Im Laufe des Spiels werden neue Fähigkeiten freigeschaltet, die dann im nächsten Run von Anfang an zur Verfügung stehen. Mit anderen Worten, es ist ein Monster von einem Spiel, das im Herzen diese große Herausforderung anbietet, mit dem königlichen Blick genau die Gebäude im Blick zu halten, die man gerade benötigt. So, hoch erfolgreiches Spiel, wahnsinnig viele positive Rezensionen, und jetzt eben am morgigen 21. erscheint dieses Spiel nach dem PC-Release nun auch für PlayStation 5, Xbox und die Switch. Das heißt, es gibt wirklich gar keine Ausrede mehr, dieses wundervolle Indie-Spiel endlich mal auszuprobieren. Am 22. Juli, liebe Freunde, erscheint endlich ein Spiel, auf das ich mich schon lange freue, und es wurde jetzt schon mehrfach verschoben, tauchte deswegen auch schon einige Male hier im OKCOOL-Kosmos auf, weil es immer wieder so aussah, als würde jetzt endlich der Release nahe rücken, aber dann wurde es doch wieder verschoben. Nun aber, hoffentlich, scheint es soweit zu sein. Ich spreche von Tears of Metal, ein mittelalterliches Hack'n'Slash-Roguelike, das man vielleicht anders zusammenfassen könnte als Dynasty Warriors plus Schottland. Mega geil. Es geht im Herzen darum, dass man als Anführer einer sehr schottisch aussehenden, aber dann doch irgendwie fantasyartigen Kriegsarmee auf Schlachtfelder stürmt und kämpft gegen allerlei monströse Fraktionen. Diese Kämpfe sind das Herzstück des Spiels. Da laufen dann wirklich hunderte feindlicher Ritterfiguren herum, denen man auf den Kopf hauen muss. All das auf eine besonders blutige Art und Weise. Es ist erstaunlich, wie viele Liter Körperflüssigkeit da umherspritzen, wenn man mit Äxten und Schwertern und Spezialfähigkeiten, die man auch noch hat, um sich schlägt. Dynasty Warriors sagte ich deswegen, weil diese Schlachtfelder tatsächlich Schlachtfelder sind. Wenn wir an der Ostfront gerade kämpfen gegen irgendwelche Ritter, kann sich ein General von uns melden und sagen, mein Herr, auf der anderen Seite des Schlachtfelds brauchen wir dringend Ihre Unterstützung, da sind zu viele Gegner, dann müssen wir dahin eilen und aufräumen und das so lange tun, bis die gegnerische Armee komplett vernichtet ist und wir in die nächste Mission reinstarten dürfen. Ihr hört schon raus, es ist ein ziemlich simples Spielprinzip, aber es ist sehr befriedigend. Ich habe die Demo mittlerweile gespielt, mittlerweile auch einige Male. Ich hatte ja genug Zeit nach den ganzen Verschiebungen und staune immer wieder nicht nur über diese Blutrünstigkeit der Präsentation, sondern auch wie befriedigend sich dieses Gameplay anfühlt. Fantasy-Figürchen auf den Kopf zu hauen macht in diesem Spiel sehr viel Spaß, und das sind genau die richtigen Grundlagen, die Tears of Metal für seinen Erfolg braucht. Man kann es sogar im Koop spielen, man kann noch andere Leute mit dazu holen aufs Schlachtfeld. Ich habe es allein gespielt, weil ich darauf Lust hatte, und ich muss sagen, es hat wundervoll funktioniert. Es gibt obendrauf übrigens noch, es hätte es gar nicht gebraucht für meinen Geschmack, aber es ist eben noch da, eine Portion, tja, Rollenspiel-Element. Unsere Helden, die wir da steuern, steigen im Level auf, können neue Fähigkeiten erlernen, vorhandene Fähigkeiten stärker machen, und daraus wird ein Rundum-Paket, das sehr vielversprechend ist. Ich habe noch gar nicht gesprochen übrigens von einem letzten Detail, dem Look. Das Spiel präsentiert sich natürlich dreidimensional, aber mit einem Design, das so seltsam, tja, es fällt mir schwer in Worte zu fassen, vielleicht erinnert an Telltale-Rollenspiele. Es ist ein Stil, der realistisch anmutet, aber so eine gewisse, vielleicht auch comicartige, überzeichnete Qualität hat. Ich schaue es mir wahnsinnig gerne an, und ihr habt ja auch in den Kapitelbildern einen Screenshot, wo ihr euch das nochmal näher begutachten könnt. Ich freue mich sehr drauf. Tears of Metal wird am 22. Juli erscheinen im Early Access für den PC und für die Konsolen. Allerdings erst, wenn der Early Access beendet ist. So, liebe Leute, damit kommen wir zu der Kategorie seltsamster Titel der Woche, und dieses Mal völlig zu Recht, aus wunderbaren Gründen, denn es ist eine absolute Empfehlung, was ich euch hier darreiche. Ich spreche von Tormentum 2. Ich kann euch direkt beruhigen, man muss den ersten Teil nicht gespielt haben, um den zweiten genießen zu können. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, das in einer extrem düster, bizarren, von H.R. Giger inspirierten Welt inspiriert ist und verortet ist. Eine Welt, die nur so dröhnt vor Schrecken, seltsamen Kreaturen, Horror-Momenten und ganz eigenartigen Gestalten, die eigentlich aus den tiefsten Albträumen zu kommen scheinen. All diese Wesen bevölkern die Welt, durch die wir als gestrandeter Wanderer hindurchlaufen müssen und nach einem Weg suchen, irgendwie hier wieder wegzukommen. Dafür laufen wir von Bildschirm zu Bildschirm, reden mit ein paar Leuten, die da eben tatsächlich rumstehen und müssen vor allem in den Szenen selbst, in den Bildern, nach Hinweisen suchen, die uns dabei helfen können, weiterzukommen, Rätsel zu lösen, Puzzles zu lösen. Ihr kennt das. Kennt man aus dem Genre. Ich habe hier allerdings den Eindruck, ich habe die Demo bereits gespielt und ich kenne den Vorgänger, Tormentum 1 von 2015, dass der Anteil des Sprechens mit Figuren sehr viel geringer ist, als man es von anderen Point-and-Click-Adventures kennt und man stattdessen sehr viel mehr Zeit damit verbringt, sich die Szenen und die Bilder anzugucken, fast schon wimmelbildartig nach Hinweisen zu suchen und dann irgendwann weiterzukommen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, na, ist doch langweilig, wenn man einfach nur Bilder anguckt. Nein, alle Bilder sind erstens handgemalt, sind über 150 Stück, wesentlich mehr noch als im Vorgänger. Das Entwicklerteam hat all diese Bilder selbst gemalt in einem Akt von 8 Jahren Produktionszeit. Keine KI wurde hierfür verwandt. Die Bilder selbst sind spektakulär. Da kannst du dir eigentlich jedes an die Wand klopfen, zumindest wenn du auf so ein bisschen makabere Ästhetik stehst. Und dafür alleine ist dieser Ausflug seine Zeit und sein Geld wert. Ich kann es euch, wie gesagt, nur nochmal vom Vorgänger berichten. Der erschien 2015, hatte einen sehr ähnlichen Stil und schickte uns auf eine Albtraumreise, die mich begierig gemacht hat auf einen Nachfolger. Und nicht nur mich, es gibt viele Fans dieses Spiels. Über 250.000 Wishlists hat sich Tormentum 2 in den letzten Monaten angesammelt und wird jetzt eben am 23. Juli für den PC erscheinen. Wer von euch da draußen also Point-and-Click-Adventures mag und mal Lust hat für was Schönes beziehungsweise Schlimmes für die Augen, herzlich willkommen. Aber selbst wenn jemand von euch da draußen Point-and-Click-Adventures vielleicht nicht so mag, könnte das trotzdem ein Titel für euch sein, weil diese typischen Point-and-Click-Adventure-Anforderungen wie lange Gespräche führen, sich dem Humor ergeben, zurückgedreht wurden zugunsten dieser wahnsinnigen Ästhetik. Schaut's euch an, zumindest mal auf Steam von außen, es wird nur für den PC erscheinen. Ich kann euch nur beknien, diesen Titel nicht zu unterschätzen. Der ist was ganz Besonderes, da bin ich mir sicher. Und damit, liebe Leute, blicken wir noch einmal in die Woche bei OK Cool, was ich da für euch vorbereitet habe. Und es ist tatsächlich wieder mal sehr aufregend. Und zwar möchte ich hervorheben eine besondere Art von Podcast, die ich am Freitag für alle Supporterinnen und Supporter vorbereitet habe, inspiriert von meiner aktuellen Nachholaktion mit dem allerersten Tomb Raider von 1996, habe ich mich mal hingesetzt und mir die Frage gestellt, wie machen uns Videospiele eigentlich zu Archäologen und Archäologinnen, manchmal ohne, dass wir es merken, manchmal auch ganz bewusst. Es wird ein Deep Dive, ein tiefer Tauchgang in die Welt der Archäologie-Videospiele, den ich euch präsentieren möchte, als eine kleine, facettenreiche, bunte Sendung. Nach einer Begrüßung werde ich mich unterhalten mit einem echten Archäologen, um erst einmal zu verstehen, wie Menschen heute in diesem Arbeitsfeld arbeiten und leben, das ich ja auch mal studiert habe. Danach werden wir uns begeben auf eine kleine Reise durchs Spielregal, wo ich euch Spiele vorstellen werde, die Archäologie ganz zentral in den Vordergrund rücken. Und nein, damit meine ich jetzt nicht Indiana Jones und Tomb Raider. Es wird schon interessanter und überraschender als das. Und dann werde ich mich noch unterhalten mit einem Entwicklerteam hier aus Deutschland, das ganz besondere Archäologiespiele macht, alles in einer Sendung zum großen Thema jenseits von Tomb Raider, wie uns Videospiele zu Archäologen und Archäologinnen machen. Da freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, wie euch diese besondere Art von Sendung gefallen wird. 2 Tage davor, am Mittwoch, gibt es die 2. Folge der Software-Saga, meine Reise in die Welt des Game Dev Tycoons, ein Spiel, in dem wir ein Spielestudio gründen und hoffentlich erfolgreich durch die Weltgeschichte führen können. Da habe ich auch ein Studio gegründet und bin jetzt schon in der 2. Episode angekommen, wo ich mein 2. und womöglich auch schon 3. Spiel entwickeln werde, gemeinsam mit euch und mal wieder einen ganz besonderen Gast in der Folge selbst begrüßen darf. Am Dienstag davor wäre eigentlich wieder Podcast-Tag gewesen. Allerdings fällt diese Woche der Dienstag als Podcast-Tag auf, denn ich bin auf Recherchereise für eine Recherche, die ich euch hoffentlich im August präsentieren darf. Und deswegen wird am Dienstag leider kein Podcast erscheinen. Aber ich denke, ihr habt mehr als genug zum Hören. Und wenn dem nicht so ist, dann scrollt einfach ein bisschen weiter zurück ins Archiv. Da sind seit Jahren wundervolle Formate angeschwemmt und angesammelt, die einfach nur auf eure Öhrchen warten. Freut euch drauf. Ich wiederum freue mich sehr auf diese Woche und was ihr zu dem zu sagen habt, was ich da für euch vorbereitet habe. Passt aber auf, Leute. Wunderschöne Zeit. Wir hören uns bei der nächsten Gelegenheit wieder.